ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, der Herbst hat uns erreicht, das spürt man hier klimatisch bei einer neuen Folge von Elefant, Tiger und Co., der Podcast, für die wir uns für heute eingefunden haben im rückwärtigen Bereich der Tiger- und Amur-Leoparden. Und genau um einen davon geht es nämlich heute, um den Amur-Leopard hier. Aber als allererstes darf ich da hier mal jemanden begrüßen. Wir haben mal wieder eine Premiere hier im Podcast. Trotz schon über 100 Folgen gibt es immer noch mal jemanden, der sagt, hey, das will ich jetzt auch mal machen. Warum fragt ihr mich nicht? Ja, gerne doch. Lasse Nieberding ist heute bei mir. Lasse, sei herzlich gegrüßt.
Hallo.
Lasse, der Amur-Leopard, der ist einfach ein prächtiges Tier, ein besonderes Tier, wie wir ja nun durch Elefant, Tiger und Co. erfahren haben, auch schon ein sehr wertvolles Tier. Deshalb, wie viel gibt es davon eigentlich wirklich über noch ungefähr? Also ist es wirklich selten oder ist er wahnsinnig selten in freier Wildbahn?
Er ist sowohl im Zoo als auch in freier Wildbahn wahnsinnig selten. Wir sprechen in der Natur, das ist jetzt halt durch politische Dinge schwierig, die neuen Zahlen zu kriegen.
Ja, ja.
Reden wir von etwa 100 Tieren. Wenn es gut läuft, 110.
Ist ja eigentlich fast gar nichts, oder?
Es ist aber auch schon besser als noch 2007. Ich glaube, okay, da sage ich immer ganz gerne, da war das schlechteste Jahr des Amur-Leoparden. Da waren es noch so 30 bis 35 Tiere. Also eine Bestandszahl, die sich halt schon erholt hat.
Ja, ja.
Da man halt viel für den Schutz der Tiere investiert oder investiert hat. Aber 100 ist halt trotzdem immer noch ein Witz. Und in den Zoos weltweit sprechen wir da halt auch bloß von 200 Tieren in einem leider relativ überalterten Bestand, muss man auch sagen.
Diese Zahl erklärt ja schon fast die ganzen Handstände, die ihr ja auch versuchen musstet. Da kommen wir dann gleich noch drauf zurück. Trotzdem erstmal, was ist euer Iststand? Also ihr habt ein Pärchen.
Wir haben ein Pärchen, den Kitan, der jetzt seit November letzten Jahres, also knapp ein Jahr ist der jetzt da.
Ja.
Und unsere Mia, ja, unsere Zuchtkatze, die jetzt seit 2014 da ist, 2013 geboren. Ja, die beiden haben wir da. Sie sind beides nicht mehr die jüngsten Tiere.
Ja, ja.
Vor allem er mit 16. Da ist jetzt tatsächlich, sind da gerade ein paar Fragezeichen da, ob er noch zuchtfähig ist. Wir hoffen noch. Männer sind da hoffentlich in der Regel ein bisschen länger fruchtbarer.
Ja.
Aber da ist tatsächlich dennoch ein Fragezeichen gerade da, was wir spätestens im Frühjahr mal angehen müssen.
Wie gut sind die beiden miteinander, gerade wenn er jetzt auch noch nicht so lange da ist?
Ach, das ist eigentlich ziemlich gut.
Ja.
Kitan ist ein sehr umgänglicher Kater. Also unsere Katze Mia, die ist schon ein bisschen kerniger, die ist sehr dominant.
Ja, ja.
Er war aber in Rotterdam auch fähig, dass man ihn dauerhaft mit seiner Katze dort, das war die Fatne, und die war auch tatsächlich früher hier bei uns.
Okay.
Die konnten dauerhaft zusammengehalten werden. Das ist bei Amur-Leoparden eher seltener der Fall. Ich habe das davon zweimal gehört. Rotterdam und in Wien habe ich davon gehört. Vielleicht gab es hier und da noch mal ein paar Fälle, ist aber eher untypisch. Kommen nur zur Paarung zusammen und dann ist es auch immer, kann es auch wirklich mal problematisch werden, also dass man sich dann doch nicht so fein ist. Also wir hatten ja vor Kitan, hatten wir mal den Checo aus Italien da.
Da kommen wir dann noch drauf.
Genau, genau, ja, der wurde ja einfach nur aggressiv der Katze gegenüber.
Ja.
Und die Fälle kann man halt immer wieder haben, ja.
Also darf man sich das so vorstellen, die haben Apartments nebeneinander,
ja,
sehen sich, und wenn ihr merkt, oh, hier könnte eventuell, dann...
Dann lassen wir zusammen. Also ich denke mal, von seiner Seite aus könnten wir ihn immer zur Katze lassen,
ja,
aber Mia ist dann doch eher so, dachte ich so, also nee, jetzt will ich nicht, und du kriegst auf die Mütze, wenn du herkommst.
Ich kann mich auch noch an die Bilder bei Elefant, Tiger und Co. erinnern, ist ja noch nicht lange her, da war eigentlich ordentlich Liebesspiel zwischen den beiden. Das hat aber noch nicht geklappt, aber das scheint schon so, als ob Kitan durchaus noch, sie ist seiner Verantwortung bewusst ist.
Ja, also es gibt immer, wir haben jetzt glaube ich 6 Mal die beiden verpaart, ist immer ganz witzig zu beobachten, die ersten Male ist Mia halt immer sehr selbstbewusst und sagt, hier, jetzt mache, und er ist dann immer so ein bisschen so, ach, ein bisschen verschüchtert,
ja, ja,
durch ihre Dominanz, und das ist natürlich nicht so sexy, also das merkt sie natürlich auch. Wir mussten sogar auch schon mal trennen, weil es dann gar nicht mehr ging. Das dauert immer so ein paar Tage, also Rolligkeit heißt ja nicht, dass schon der Eisprung stattgefunden hat,
ja,
der muss ja induziert werden, und das kann dann ja auch, es muss ja durch einen Schmerzreiz entstehen, also durch einen Nackenbiss oder durch das Eindringen des Penises, aber da haben wir schon beobachtet, dass es nach ein paar Tagen bei Kitan wie so ein Schalter umgelegt wird,
ja,
und halt, dass er dann gesagt, richtig loslegt. Also dann ist er halt quasi, dann deckt er sie quasi durch. Dann ist er quasi nicht mehr von ihr zu trennen. Wir hatten das mal aufgeschrieben. In 3 Stunden hat er sie 50 Mal gedeckt und ist dann wirklich wie ausgeschaltet. Weil wir haben bei Elefant, Tiger und Co. in der Sendung selber haben wir immer nur gesehen, wenn er so ein bisschen, ach, ich habe keine Lust.
Ja, ja, genau.
Und
halt, aber schon fast eine Pause sucht. Ja.
Genau. Und das ist halt immer erst ein paar Tage später, dass bei ihm halt der Schalter umgelegt wird und dass es halt gut aussieht, sagen wir es mal.
Aber es muss man, wenn solche Punkte sind und er auch nicht zu bremsen ist, aber es hat bisher noch nicht zu Ergebnissen geführt, oder?
Nee, leider noch nicht. Wie gesagt, wir hatten sie jetzt vor 4 Wochen zusammen. Drücken wir mal die Daumen, dass sie diese Woche nicht rollig wird.
Ja.
Sie hat aber auch schon mal 2x8 Wochen mit den Rolligkeiten ausgesetzt, wo wir dachten, ah, es hat vielleicht funktioniert. Vielleicht hat es auch zwischendurch mal funktioniert, aber vielleicht wird es abgestoßen. Wir können leider nicht reinschauen. Wir wissen es halt leider nicht besser als manchmal ist es halt, kannst du die Uhr nachstellen, 4 Wochen später kommt die nächste Rolligkeit. Aber wir hatten es auch schon 2x, dass es halt 8 Wochen ausgesetzt hat. Und ja, wir haben da die Hoffnung noch nicht aufgegeben,
ja.
Aber wir haben halt auch schon, dass wir quasi einen Plan im Frühjahr, dass wir uns mit den Kuratoren zusammensetzen, um mal einen Schlachtplan zu machen, wie geht's hier weiter.
Ja, ein bisschen die Vorgeschichte des Ganzen müssen wir auch beleuchten. Mia hatte ja vorher einen Partner,
Xembalo,
der aber dann eben einfach das Alter dafür hatte. Da gab es ja auch ein paar herzrührende Bilder zwischen gerade dir und ihm auch. Das war auch ein Kater, mit dem hast du viel gearbeitet, der war dir auch ans Herz gewachsen, oder?
Also wir sind die Amurleoparden sowieso vor allem ans Herz gewachsen.
Ja, ja.
Das sind hier so quasi doch letztlich muss man sagen, meine Lieblinge, das muss ich auch gar nicht verheimlichen. Aber Xembalo war halt schon besonders. Den kannte ich natürlich einfach am längsten. Ich habe zwar nicht durchgängig hier gearbeitet bei den Amurleoparden, aber seit 2014 kannte ich ihn und hatte dann halt im letzten Jahr das Glück, halt nochmal das letzte Jahr nochmal mit ihm zusammenzuarbeiten, mit ihm dieses Tiertraining nochmal anzufangen, mit einem 18 Jahre alten Kater, der quasi fast nichts mehr gesehen hat und halt wirklich stark beeinträchtigt war. Aber der hatte noch so Lust und er hatte noch richtig Bock, was Neues zu lernen, neuer Input. Das quasi hat er bis zum Schluss hat er noch im Tiertraining mitgemacht, mit Freude dabei. Und ja, mussten ihn halt dann am 14.02. Altersbedingt einschläfern, weil es einfach auch nicht mehr anders ging.
Und dieses Interesse von ihm war schon besonders, also dass er da mitgemacht hat?
Besonders, also die anderen beiden haben auch ein unfassbares Interesse am Training.
Ja.
Aber wie gesagt, er hatte halt grauen Star oder grünen Star, ich glaube grünen Star, ja genau. Und war halt vom Sehen natürlich schon stark beeinträchtigt, aber er hat halt immer noch gemerkt, ach, die wollen irgendwas von mir. Und er hat halt wirklich noch so ein paar Basics, die fürs medizinische Tiertraining wichtig sind, einfach gelernt. Sich zum Beispiel einfach so, klingt jetzt ganz einfach, aber sich seitlich mit dem Popo zum Gitter zu legen. So konnten wir dem quasi halt auch noch Spritzen geben, ohne dass wir jetzt quasi ein Blasrohr benutzen mussten und das Tier extrem zu stressen. Wir konnten einfach halt viele Sachen, wir konnten noch eine Maulkontrolle machen, wir konnten halt reingucken, wir konnten das ganze Tier quasi seitlich ans Gitter stellen, konnten gucken, wie sieht es denn hier aus, wie ist denn da der Zustand, wir konnten ihn wiegen. Also da waren auch ganz viele tolle Sachen möglich, die auch ich nicht mehr gedacht hätte, dass es noch mit so einem alten Tier so gut funktioniert.
Klingt so, als wäre es kein leichter Tag für dich gewesen, als dann quasi die letzte Konsequenz sein musste?
Das war, eigentlich soll der 14.02. ja immer ein sehr schöner Tag sein, aber für mich war der ganz, ganz furchtbar. Also vor das ganze Team, also da blieb wirklich kein Auge trocken. Ja, ich bin dann, wir waren alle dabei, als es dann halt soweit war. Ich habe dann halt die Position an seinem Kopf quasi eingenommen, habe dann halt quasi meine Hand über seine Augen gehalten und die Pfote gestreichelt. So, das fühlte sich in dem Moment richtig an. Und ich glaube, er war auch froh, dass alle seine Pfleger halt dabei waren. Und das war, das war wirklich ein richtig, richtig schlimmer Tag. Also wie gesagt, da blieb wirklich kein Auge trocken bei uns allen.
Da war ja auch noch die schöne Geschichte mit dem Blümchen quasi an seinem Locust. Gibt es den Ort noch oder hat das das Blümchen schert sich doch kein Nachfolger, oder?
Nö, also das Blümchen steht auch noch. Also jetzt ist es, glaube ich, mal abrasiert worden, aber ich kümmere mich auf jeden Fall darum, dass da jetzt immer im Frühjahr wieder ein Pfeilchen steht.
Und wie macht sich Kitan denn so? Wie du sagst, auch einer, der gerne mit euch alle Sachen durchgeht?
Ich habe guten Kontakt zur Kollegin aus Rotterdam. Und die Rotterdamer haben mit Tiertraining nicht ganz so viel am Hut gehabt oder nicht so viel gemacht, warum auch immer. Aber als ich mit ihm angefangen habe, habe ich gemerkt, da ist aber irgendwie, da ist Background, der kann was. Und der hat auch halt sofort angeboten, mir halt zig Sachen zu zeigen. Dann habe ich nochmal Kontakt zu der Kollegin aufgenommen, die mir dann halt schnell auch ein Papier gegeben hat. Der war vorher in Belgien in dem Zoo. Und die hat nochmal ein Übergabeprotokoll bekommen. Und da waren dann halt quasi, wie sieht das Kommando aus, das Handzeichen und was macht er da drauf? Und das war halt 10 Jahre alt. Er hat quasi 10 Jahre nicht trainiert. Und ich habe innerhalb von einer Woche, habe ich quasi alle diese alten Kommandos wieder hervorgeholt. Also das, der hat richtig, richtig Bock. Und
abgespeichert, ja.
Abgespeichert, das wurde 10 Jahre nicht abgerufen, aber war noch da und hat er sofort genutzt.
Was sind das so für Dinge, die du da mit ihm machen kannst?
Also es sind halt hier vor allem immer das medizinische Tiertraining, ja, ja. Also steht ja natürlich im Vordergrund. Sich hinsetzen auf Kommando, sich hinlegen auf Kommando, sich auf die Seite legen auf Kommando, da aber auch beide Seiten.
Ja.
Dann die Pfoten präsentieren, linke und rechte Pfote. Das Maul aufmachen, also eine Maulkontrolle, sich aufstellen. Das waren so die Dinge, genau. Und wir haben dann auch solche Sachen wie, wir haben halt so Trainingstische haben wir und da gibt es so drei Sitzplätze. Ja. Sitzplatz A, B und C. Das klingt jetzt auch ganz einfach, sagt dem Tier, geh auf A, geh auf B, geh auf C. Hat bei Kita eine ganze Weile gedauert. Das sind so die Ausgangspositionen, das hat er gelernt. Dann sich halt seitlich zum Gitter legen, dass wir halt da auch einfach eine Spritze geben könnten. Spritze geben kannte er aber auch schon aus Rotterdam, weil er für Futter alles tut.
Okay.
Und genau, das waren dann halt hier noch so die Feinheiten, die dazu kamen. Und dann auch noch linke und rechte Pfote quasi in diesen Gitterkorb zu legen, um da nochmal auch mal anfassen zu dürfen. Das ist auch noch neu bei uns dazugekommen.
Das ist ja echt speziell. Also das sind ja wirklich viele Dinge. Ist Mia genauso gut?
Mia ist genauso gut. Bei Mia sind wir halt besonders stolz drauf, da Mia quasi alles von uns gelernt hat. Also da ist halt, war halt niemand in Belgien vor 10 Jahren. Da sind halt alle Sachen, die gelernt wurden, sind von uns. Und das ist natürlich auch ein weiter Weg. Das sind halt, ich sag's mal, 15 Kommandos, die sie beherrscht.
Ja.
So, und ich sage mal ganz liebevoll, 95% oder 90% aller Hunde hören schlechter quasi als unsere Leoparden. Wir können nur nicht mit ihnen alleine rausgehen. Das wär nicht so gut.
Ja,
aber
ja.
Ansonsten sind sie, glaube ich, einfach besser trainiert als 80% bis 90% aller Hunde, die man halt in deutschen Haushalten findet.
Aber es ist ja trotzdem nach wie vor ein indirekter Kontakt oder
es ist,
sowas.
Genau.
Also ist immer ein Gitter dazwischen oder?
Genau, ist immer ein Gitter dazwischen reingehen. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Mal ein bisschen anfassen, natürlich so am Hintern oder sowas. Wir können Kontakt zum Tier aufnehmen, aber es natürlich ist kein Kontakt zur vorderen Kralle oder zu den Zähnen. Das wäre nicht zu empfehlen.
Kommen wir nochmal zu den Handständen zurück, die ich vorhin angesprochen hatte. Xempalo ging dann halt nicht mehr aus Altersgründen mit der Zucht. Und du sagst ja, es gibt so wahnsinnig wenig Tiere, auch in Zoos. Ihr wolltet aber natürlich mit eurer Katze was machen. Und dann habt ihr ja sogar einen Liebestouristen hier gehabt, Checo, den du angesprochen hattest.
Genau, der Checo, der nichts gecheckt hat.
Ja.
Der war verfügbar und war dann halt hier. Aber der war mit seinen 8 Jahren, muss so hart sagen, einfach absolute Jungfrau.
Ja.
Und er hat es einfach nicht gecheckt, was man von ihm wollte. Und er wurde unserer Katze einfach nur gegenüber aggressiv.
Ja.
Und das, ja, bevor wir die Katze verlieren, haben wir gesagt, alles klar, dann geht Checo unverrichteter Tatsachen wieder nach Italien zurück.
Der war also quasi als Casanova noch nicht zugelassen sozusagen. Also wäre das seine erste Verpaarung oder seine erste erfolgreiche Vaterschaft geworden?
Genau, das war seine erste Katze außer seiner Mutter, die er überhaupt gesehen hatte.
Okay, aber da merkt man ja, wie schwierig das ist, daran zu kommen, klingt jetzt so blöd, aber überhaupt einen Kater zu finden, der dazu passt. Ja? Also das ist wie Schachspielen dann, oder?
Naja, das ist halt so quasi, man versucht also nicht so mega Aufwand zu machen und halt irgendwie so irgendwelche Tiere zu bekommen, die man halt noch irgendwie, die man nicht einfliegen muss.
Ja.
Und dann wird es auch schon schwierig. Also dann sind die Verwandtschaftsverhältnisse spielen natürlich auch noch eine Rolle.
Ja, ja.
Da wäre halt auch immer noch eine Option, wäre noch Wien gewesen. Aber Wien doktert halt auch schon eine ganze Weile an der Verpaarung rum, die halt auch gerade nicht klappt. Denn ist das nächste wahrscheinlich Helsinki. Und das ist dann halt, fährt man nicht mal eben hin. Da wird es dann halt schwierig. Und da war ja letztes Jahr die EASA-Tagung hier und da haben dann mal die ganzen Kollegen zusammengesessen, die Höheren, und
ja.
Dann wurde uns halt Kitan angeboten als erfahrenen Zuchtkater und ja, da haben wir halt sofort zugegriffen. Also der war quasi 3-4 Wochen nach der EASA-Tagung war der schon hier.
Wenn man gerade Raubkatzen denkt, haben ja viele sofort die Löwenerinnerung. Ach ja, das sind ja die meisten schlafen, aber so prächtig aussehen. Ist das bei Amur-Leoparden genauso oder sind die aktiver?
Nee, also das liegt eher so an der, sagen wir mal, Ernährung. Auch wenn sie halt nur Fleisch fressen wollen, liegt Fleisch immer schwer im Magen. Und das kennen wir auch von uns selber zu Hause, wenn wir uns den Magen ordentlich vollgehauen haben, dann möchten wir eigentlich auch bloß rumliegen und so von A nach B wälzen und im Schlaf am besten oder im Dösen verdauen. Und den Raubkatzen geht es halt genauso. Also es ist eigentlich bloß immer verdauen. Warum soll ich halt dafür rumrennen, wenn ich so einen großen Stein im Magen habe?
Ja.
Es ist eigentlich bloß immer das Verdauungsschläfchen. Und das dauert halt länger.
Aber sonst, wie oft sind die so am Tag unterwegs und vielleicht auch zu welcher Zeit besonders?
Es sind immer die morgendlichen Zeiten und natürlich auch dann wieder die Abendstunden.
Ja.
Wenn natürlich mal irgendwie nochmal was ist, ist eine Katze rollig oder ist da irgendwas denn auch mal tagsüber. Aber wie für fast alle Katzen, kann man eigentlich sagen, gilt ja morgens und abends.
Nun habt ihr ja diese besonderen Anlagen, wo vorne nicht einfach eine Scheibe ist oder früher Gitter, sondern das sieht, also wenn man davor steht, hat man so das Gefühl, als würde so ein Regenfaden von oben die ganze Zeit so runterkommen. Also man denkt, man steht eigentlich direkt davor. Klar, der Mensch gewöhnt sich dran. Wie ist das für die Katze, wenn die dort das erste Mal rauskommt? Denkt er, oh, hier, freie Bahn auf Futter?
Das ist natürlich jetzt eine ganze Weile her, dass ich dabei war, als Xambalu rausgelassen wurde und auch Kitan, die sind einfach rausspaziert. Die haben das schon wahrgenommen, dass da vorne dieses Hafengitter, nennen wir es,
ja,
ist. Die kriegen das schon mit, dass da eine Barriere ist.
Ja.
Bei Scheiben ist es dann wiederum was anderes. Die muss man nochmal vorher kennzeichnen, entweder kalken oder irgendwie einen Aufkleber drauf, dass sie halt sehen, da ist was, weil es schon passiert, dass sie dann anfangen loszurennen und dann halt volle Kanne gegen die Scheibe rennen. Sowas passiert natürlich, aber deswegen kalkt man die Scheibe beim ersten Rauslassen in der Regel.
Wie reagieren auch die Zuschauer oder die Besucher darauf? Also ich meine, hast du da vielleicht mal beobachtet, gehen die auch das erste Mal so ein bisschen schüchtern ran und sagen, Moment mal, ist ja überhaupt eine Absperrung?
Die Besucher bekommen es eigentlich auch mit, dass da eine Absperrung ist.
Also, ja.
Die Besucher sind eher unvorsichtig. Sagen wir es mal so, die strecken ihren Arm noch über die Brüstung hin und
gucken,
ob sie rankommen. Und wenn ich das sehe, sage ich mal, ist keine gute Idee.
Ja,
der Leopard, auch wenn er nur halb so viel wiegt wie sie, ist er auf jeden Fall stärker.
Wie reagieren die beiden denn auf euch? Klar, das Training habt ihr jetzt angesprochen. Sind die, wenn die eure Stimme hören, sofort aktiv und wollen was von euch? Oder, ach, lass mal.
Nö, also die sind abrufbar. Also wenn wir halt sagen, hier, Kitan oder Mia, komm her, dann kommen die in der Regel. Die erwarten die aber auch irgendwas. Machen wir ein Training? Gibt es eine Beschäftigung? Gibt es Futter? Also wir sind schon, wenn man es für einen Amurleoparden sagen kann, befreundet.
Ja, okay.
Natürlich wird da gekrummelt und gefaucht. Das mag ich aber auch so an denen, dass sie halt, die bieten einem einfach so die Freundschaft an. Die muss man sich halt wirklich erarbeiten. Die sind einfach kerniger vom Verhalten. Das mag ich bei denen einfach auch sehr gerne, dass sie einfach dich von Anfang an eigentlich eher doof finden.
Ja.
Das auch immer mal wieder zeigen, aber eigentlich, wenn man halt lange mit den Tieren arbeitet, dann mögen sie einen schon. Aber sie zeigen es im Training vor allem.
Das ist ja auch was mich gerade so als Radiomann begeistert, wenn ich gerade die Bilder von euch sehe. Wenn ihr mit denen arbeitet, man hat immer ein Geräusch. Meistens hört man ja gar nichts von den Tieren in so einer Situation. Aber die haben immer so ein Grundgrummeln, auch bei diesem Training, obwohl die total gut mit euch zu sein scheinen, ist das Geräusch, sagt mir eher, verschwinde hier, lass mich in Ruhe. Aber ist das der Situation geschuldet oder eine Grundeinstellung?
Ist, glaube ich, so eine Amurleopard-Grundeinstellung. Das ist auch, wenn wir ein Jungtier haben, das ist halt auch immer, hat man das Gefühl, dass das will gleich Feuer spucken. Also das ist halt, die sind quasi auch von Tag 1 sind die quasi dem Menschen gegenüber schlecht drauf.
Ja.
So, wenn wir halt dann hier die Prophylaxe machen, ist einfach so, ja, nimm's, es kratzt und beißt und so ein Tiger wiederum, den nimmst du halt raus für die Prophylaxe, den packst du dir auf den Arm, der lässt es über sich ergehen und der ist eher lieb. So der Amurleopard, der spuckt von Tag 1 einfach Feuer. Und das finde ich aber, wie gesagt, finde ich es einfach sympathisch, so jemand, der einem gleich sagt, woran man ist.
Also Jungtiere hast du dann quasi auch schon hier erlebt. Wann hattet ihr denn das letzte Mal Glück?
Das letzte Mal war 2021. Da war ich aber gerade erfolgreich am Rüsselhündchen züchten.
Ja, okay.
Die Würfe zuvor, die habe ich natürlich dann miterlebt. 2017 auf jeden Fall. Und dann gab es nochmal den Zwillingswurf danach. Also ja, Jungtiere habe ich auch miterlebt hier.
Aber
ja.
Unvergessliche Momente? Oder wie?
Unvergesslich, ja. Vor allem, wenn man den Unterschied oder den Vergleich hatte zum Tiger. Deswegen würde ich dieses von Tag 1 an, also wir holen sie ja nicht von Tag 1 an raus.
Ja.
Diese Prophylaxe mit den Spritzen, das ist ja dann quasi 4 bis 6 Wochen nach der Geburt. Aber auch da sind die dann halt gleich, sagen die halt gleich, oh nee, lass mich mal wieder in Ruhe.
Und sind die, wie alle Katzen, natürlich niedlich oder sowas? Aber haben die irgend noch eine besondere Spielart an sich selbst? Oder sind das die klassischen, alle übereinander drüber und spielen und links und rechts gucken?
Ist typisch Katze. Ja. Also da gibt es, es ist einfach, egal ob Tiger, Leopard oder Hauskatze, alle typisch Katze.
Und auch hier die Mutter allein mit dem Tier? Hat der Vater da noch was zu suchen?
Nee, der Vater hat da nichts zu suchen. Also man hat es ja auch bei manchen Tigerpaaren, dass man sie mal zusammenlässt und das mal probiert, wie es funktioniert. Oder auch bei den Schneeleoparden, wo es halt funktioniert.
Ja.
Ich glaube, beim Amurleopard wird es einfach niemand ausprobieren wollen, weil wenn man schon eine erfolgreiche Zucht bei so seltenen Tieren hat, macht man halt keine Experimente.
Ja,
also
ja.
Vielleicht würde es auch funktionieren, aber das Experiment bei so einer seltenen Art will einfach auch keiner angehen.
Gibt es denn auch, sagen wir mal, hektische Töne untereinander? Also wenn du sagst, das Krummeln ist eigentlich immer gar nicht so böse gemeint. Wenn die beiden sich zum Beispiel am Gitter sehen, außerhalb der Paarungszeit, sind die sich egal oder gehen die sich da auch mal an?
Also vor allem sie geht dann auch eher mal an. Also ich teste ja einfach regelmäßig, mindestens einmal die Woche, gibt es Rolligkeitsanzeichen oder nicht. Und dann sind die beiden auch mal einfach nur durch ein ganz kleines Gitter getrennt und er guckt schon immer mal interessiert hin und denkt sich, ach ja, komm, ich wäre bereit, ich will mal rübergehen. Und sie macht dann einfach durch Fauchen und durch ins Gitter schlagen ganz eindeutig klar, heute nicht.
Okay. Das Futter, das wollte ich noch fragen, es gibt ja einige bei euch, die nur alle paar Tage gefüttert werden müssen. Wie ist das bei den Amurleoparden?
Wir bekommen auch 5-mal die Woche von Montag bis Freitag Futter. Ich denke, man könnte es auch wie beim Schneeleoparden machen, dass es auch nur 3-mal die Woche ist. Ich glaube, es ist nicht nötig. Also bei Kitan wissen wir, dass er in Rotterdam 2-mal die Woche gefüttert wurde.
Ja.
Es geht einfach direkt um die Menge. Wie viel braucht man dann? Man muss natürlich, wenn man halt 2-mal die Woche füttert, muss man halt größere Portionen haben.
Ja.
Hier haben wir natürlich deutlich kleinere Portionen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man zu Anfang noch nicht so ein gutes Handling hatte, dass die Tiere halt einfach jeden Tag einfach mit einer Futterportion am besten reinkommen mussten. Heute stellen wir uns halt hier hin, pfeifen einmal und die Tiere kommen halt rein, dann könnten sie ein kleines Leckerchen bekommen. Also es ist einfach noch, sagen wir mal, eine alte Struktur, die man eigentlich könnte auflösen, aber es gibt auch keine Gründe, warum man jetzt 2 oder 3-mal die Woche füttern oder 5-mal. Also es ist einfach nur eine Struktur, die halt einfach besteht, einfach gerade noch.
Und wie du schon gesagt hast, Kitan freut sich auch eher drüber, dass es jeden Tag was gibt, oder?
Ja, also bei Kitan muss man wirklich die Portionen deutlich kleiner machen, tatsächlich. Ihm schmeckt das Leipziger Futter ziemlich gut.
Ja.
Er hat hier ziemlich zugelegt. Und jetzt bin ich auch gerade daran, Diät ihm zu verpassen.
Ja.
Also heute gibt es halt nur kleine Trainingsportionen. Das sind vielleicht 800 Gramm. Weil wenn man Kitan egal was hingibt, er frisst es komplett auf. Also er kennt es aus Rotterdam, ich muss jetzt was fressen.
Ja.
Und es gibt nur 2-mal die Woche was. Und das ist so anscheinend noch in seinem Kopf so drinne. Ich muss jetzt auffressen. Und wenn du dem halt 5-mal die Woche eine Portion von 4 Kilo gibst, frisst er auch 4 Kilo. Der hat da kein Sättigungsgefühl großartig. Dann sieht er aber auch nach 3 Wochen so aus. Mia frisst so viel, wie sie will. Dann ist es halt irgendwas zwischen 1,5 bis vielleicht mal 2,5 Kilo. Dann lässt sie aber auch den Rest einfach liegen. Dann kriegt es der Geier. Aber Kitan macht quasi einen Knochen, den könntest du dann quasi ins Museum packen danach.
Der ist fein abgeputzt.
Der ist fein abgeputzt. Und genau, der kam mit 44 Kilo und hatte jetzt vor kurzem 52 Kilo, also
ja.
Ich hätte jetzt gerne so ein Idealgewicht von 45 Kilo, also ich glaube jetzt, letzte Woche war er bei 51 Kilo, also er kriegt jetzt auf jeden Fall Diät verordnet.
Belastet das euer Verhältnis, also wenn du dann plötzlich die Fütterung schneller abbrechen musst, als er das gewohnt ist? Wird er dann unleidlich, wenn du auf einmal gehst?
Er ist, ja, wie sagt man, nicht ungehalten. Er wird besser im Training, das muss man auch sagen.
Ach, er denkt, das liegt an ihm sozusagen, ich muss mehr anbieten.
Nee, also wenn er halt sich halt 4 Kilo Fleisch reinpfeift, dann denkt er sich halt auch, warum soll ich halt noch für diese 3 Leckerlis hier arbeiten?
Ja,
da habe ich halt auch gar keinen Bock mehr drauf, denn hat er halt diesen riesigen Fleischstein im Magen und hat dann auch nicht mehr so die große Konzentration oder auch Lust dazu, weil er einfach pappensatt ist.
Das klingt ja noch nach einer Win-Win-Situation, oder?
Ja, also will jetzt nicht sagen, dass wir die Tiere hier hungern lassen müssen, das auf keinen Fall. Also
ja,
wir haben halt die Gewichte der Tiere halt immer fest im Blick und den ganzen Ernährungsplan. Aber wie gesagt, bei Kitan ist halt klar, den können wir nicht 5-mal die Woche 4 Kilo Fleisch andrehen, weil er alles auffrisst und dann halt aus dem Leim geht. Deswegen halt Diät, genau, und dann laufen die Trainings halt wieder deutlich besser.
Ich komme nochmal zum Ausgangspunkt dieses Podcasts, wie wenig Tiere es davon tatsächlich noch gibt. Ist das bei so einem Bestand überhaupt noch zu retten oder ist es jetzt eigentlich nur noch ein Hinauszögern? Sagen wir, die Konsequenz scheint ja zu sein, es wird ihn irgendwann nicht mehr geben. Also ist das wirklich noch eine Population, die hier als Reserve dienen kann, wenn du sagst, es gibt doch in Zoos wenig?
Das schon. Also man muss das Ganze jetzt auch ankurbeln. Es gibt jetzt einfach keine Entschuldigung mehr. Das muss jetzt laufen, es muss jetzt gezüchtet, es muss jetzt was geschehen. Sonst sprechen wir tatsächlich von einer aussterbenden Population, würde ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen.
Ja.
Es sind halt noch 200 Tiere, klingt immer noch alles ganz gut, aber dieser Bestand muss jetzt verjüngt werden, es muss wieder einfach funktionieren, klappen und gut gemacht werden. Das ist so ein bisschen im Schleifen gewesen wohl, dass der Bestand halt so überaltern konnte, wie gesagt, weil auch viele sich einfach nicht so trauen, ihre Pärchen zusammenzusetzen, weil das halt da halt so viel schief gehen kann bei den Amurleoparden. Die sind halt so kernig, die haben halt, da ist die Zündschnur halt ziemlich kurz. Das haben wir ja bei Checo gesehen. Checo, hätten wir das länger probiert, hätte der Mia umgebracht.
Ja.
Und das kannst du halt immer haben bei Pärchen, die nicht richtig harmonieren. Und da muss man halt
vorsichtig
oder halt Pärchen neu zusammenstellen.
Ja,
dann
ja.
kommen wir halt auch wieder an die Punkte, wie nah sind die denn miteinander verwandt? Also es ist halt furchtbar komplex, das Thema.
Und was ist das Problem der Amurleoparden in freier Wildbahn? Ich vermute mal der Lebensraum oder ist es tatsächlich auch noch Wilderei?
Wilderei und Lebensraum, das kann man einfach so stehen
lassen. Kann man die überhaupt denn noch in freier Wildbahn jetzt erleben, sag mal, in Form von Safaris? Oder sind die in irgendeinem Nationalpark noch, wo sie ein Reservat haben?
Also das ist ja wirklich ganz, ganz, ganz Ost-Russland, Grenze zu Nordchina.
Ja.
Also ich war noch nicht dort, aber ich denke mal, dass dieses Gebiet so unfassbar abgeschieden ist. Holzeinschlag gibt es aber trotzdem auf jeden Fall.
Ja.
Da denke ich mal auch einfach viel, weil die Wälder auch groß und gibt viel zu holen. Für Jäger war das halt auch immer ein großes Ding, so ein Leopardenfell. Deswegen gab es ja auch irgendwann mal nur noch 30 Stück. Da haben sich die Bestände halt erholen können, aber wie die Zahlen jetzt sind, das ist halt seit 2014 mit Russland nicht einfacher geworden.
Ist klar.
Ich weiß ja, ob der WWF noch im Land ist und noch irgendwie nochmal Zählungen durchführt.
Das kann man hoffen, dass die Dunkelziffer höher ist sozusagen.
Richtig.
Okay.
Aber ich denke mal, das war schon ein richtiger Weg in die richtige Richtung mit den Bestandszahlen. Und wir hoffen mal, dass es so weitergegangen ist.
Von deinem persönlichen Arbeitstag, wie viel Zeit darfst du oder kannst du, also es klingt ja so, als bist du hier sehr gern bei den Amurleoparden auch besonders, wie viel Zeit davon darfst du hier verbringen?
Oh, das ist jetzt immer eine gute Frage. Ich habe Dinge, die ich auch machen muss natürlich, so Reinigungsarbeiten und dann, es hängen ja auch noch so viele Sachen dran. Ich kann halt morgens um 7 kann ich nie sagen, was ich am Tag so mache. Ich habe natürlich immer noch so ein bisschen so einen Plan. Es gibt halt Sachen, die ich machen muss. Und dann kommen halt solche Sachen wie, ach, das Becken beim Leoparden, da sind viele Eigenrinne, das muss ich jetzt mal machen, dann geht da eine halbe Stunde drauf. Oder beim Tiger, ach, hier muss ich mal noch wieder irgendwie ein bisschen was freischneiden, dann geht da eine halbe Stunde drauf. Also ich, auch für Training und Beschäftigung, also Training bekommt halt jeder mindestens 10 bis 15 Minuten am Tag, dann noch eine Beschäftigung. Also wie gesagt, ich habe leider nicht nur Spaß auf Arbeit, ich muss auch ein paar Sachen machen, die gemacht werden müssen. Aber wie gesagt, um die Tiere einfach auslasten zu können, sage ich einfach mal, habe ich eine Dreiviertelstunde am Tag.
Weil du gerade die Becken ansprichst, da muss ich ja nochmal nachfragen. Der Tiger ist ja für viele so beeindruckend, weil er ja gerne auch schwimmt. Hat der Amurleopard auch so ein Hobby?
Gar nicht.
Gar nicht, ne?
Nee, das Wasser ist ihm total Schnurps, nur zum Trinken.
Und da komme ich noch auf die Reinlichkeit. Wenn du gerade bei Xambalo so geliebt hast, dass er quasi seine installierte Toilette hatte, die er auch immer benutzt hat, sind das reinliche Katzen?
Alle Katzen sind reinliche, da regt mich ja schon die Frage auf.
Ja. Also da machen sie auf jeden Fall keine Ausnahme sozusagen.
Nee, also die beiden haben jetzt keinen nur festen Platz wie Xambalo. Da gibt es halt 2-3 Stellen, die ich absuchen muss, aber da gibt es halt auch Plätze, wo man weiß, entweder da oder da. Nicht so wie Xambalo, der halt nur diesen einen Quadratzentimeter, Dezimeter hatte, wo er immer drauf geschissen hat.
Aber also quasi ein groß reinmachen ist dort nicht anzusetzen oder sowas. Also die sind da schon nett mit euch.
Ja, ja, also es ist halt, geht halt viel um Sicherheit natürlich.
Na klar,
doch, die Abgrenzung muss halt immer kontrolliert werden. Es geht halt viel um Tierbeschäftigung natürlich. Ein- bis zweimal am Tag, morgens und dann am Nachmittag nochmal, dass man nochmal irgendwie einen neuen Input auf die Anlage bringt. Jetzt im Winter wird das Training wieder ein bisschen mehr. Da gibt es halt morgens und vielleicht nochmal am Nachmittag nochmal eins. Im Sommer brauche ich halt um 14 Uhr mit dem Training nicht kommen. Da ist es hier halt so heiß.
Ja.
Und wenn man 4000 Haare auf einen Quadratzentimeter hat, dann hat man jetzt um 14 Uhr bei 25 bis 30 Grad kein Interesse am Training. Das ist jetzt halt, da ist der Herbst und der Winter und der Frühling halt echt gut. Da kann man halt mit den Tieren viel, viel mehr machen.
Na, da bricht ja für dich eine echt schöne Zeit an jetzt. Also meine,
auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt quasi diese und nächste Woche auch ein paar Neuerungen mit den Tieren vor.
Oh, vielleicht darf man sich da gerade auch bei Elefant, Tiger und Co. auf ein paar davon freuen. Wir werden sehen, wir wollen ja hier keine Spannung nehmen. Und natürlich hoffen wir, dass das auch gerade mit dem Pärchen, ich meine, wenn es mit der Liebe an sich so gut funktioniert bei den beiden, dass es auch ein Ergebnis gibt. Lasse, dafür wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und recht herzlichen Dank für deine Einblicke. Und es wird auf jeden Fall auch immer wieder ein interessantes Tier auch für diesen Podcast bleiben. Vielen Dank, Lasse.
Ja, gerne schön.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.